Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Endlich ist am Isar-Eingang wieder richtig viel Leben. Und zwar, die neue große Anlage ist wieder eröffnet worden. Zumindest sind jetzt endlich wieder Tiere drin. Und zwar die mesopotamischen Damhirsche. Drei große Damhirsche. Und die sehe ich gerade schon, liegen gemütlich. Und wo waren die davor? Und was sind es denn für besondere Tiere? Das wollen wir heute in Mir san Tier in dieser neuen Folge klären. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Drautz und neben mir steht Lena Bockreis, Biologin und Kuratorin hier in Hellerbrunn. Hallo Lena.
Hallo Mischa.
Die drei Damhirsche, die sind jetzt wieder auf der Anlage. Wo waren sie denn davor?
Also wir haben schon lange mesopotamische Damhirsche in Hellerbrunn. Jetzt hatten wir nur eine längere Bauzeit hier auf der Anlage bzw. auch nebendran, weshalb die Anlage nicht genutzt werden konnte. Und in der Zeit waren unsere mesopotamischen Damhirsche hinter den Kulissen.
Und was heißt hinter den Kulissen genau? Wo sind denn da noch so versteckte Anlagen?
Also wir haben an vielen Tieranlagen Vorgehege, wo man die Tiere von vor den Kulissen hinter die Kulissen holen kann. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir immer nur das Vorgehege hinter den Kulissen für die Tierart, die vor den Kulissen ist, nutzen, sondern ab und zu eben auch wirklich mal Tiere aus einer Anlage komplett rausnehmen müssen. Und wir haben eben ja auch nicht überall ein Gehege, was sich eignet. Also wir haben jetzt hier bei den mesopotamischen Damhirschen das Vorgehege direkt an der Außenanlage dran und da können wir die Tiere natürlich nicht drin lassen, wenn wir auf der Außenanlage was machen. So mussten die Tiere komplett raus und deswegen haben die Gämsen zwischenzeitlich ihr Vorgehege hergeben müssen für die mesopotamischen Damhirsche.
Tier von da nach da ist ja auch immer nicht so leicht wahrscheinlich.
Also kommt auf die Tierart drauf an. Unsere Kuhne-Kuhne-Schweine sind ja auch umgezogen. Da war das ein bisschen entspannter, weil mit denen kann man einfach durch den Tierpark laufen.
Die hast du einfach so auf Fahrrad hinten drauf genommen oder wie machst du das dann?
Nee, die müssen selber laufen. Genau, die sind selber gelaufen, aber wirklich unsere Kuhne-Kuhne trainieren ja auch mit den Tierpflegern, dass sie eben an der Leine durch den Tierpark geführt werden. So ging der Umzug bei den Kuhne-Kuhne.
Und jetzt bei den Damhirschen, ich meine, das sind ja wirklich, die sind jetzt ja so ähnlich groß wie europäische Hirsche, also durchaus stattliche Tiere, sage ich mal.
Ja, genau. Also sie sind sogar ein bisschen größer als die europäischen Damhirsche. Das Geweih ist ein bisschen kleiner und anders geformter. Die haben jetzt nicht so diese riesigen Schaufeln wie unsere, also kein Schaufelgeweih wie die europäischen Damhirsche, sondern so ein bisschen anders geformt. Man sieht es jetzt nur leider gerade nicht und da komme ich auch schon wieder auf den Transport zurück, weil nämlich man die mesopotamischen Damhirsche eben nicht sie selber laufen bei einem Transport, sondern man muss sie in einen Transporter packen und damit da keine Verletzungsgefahr besteht, transportiert man die ohne Geweih.
Ah, also jetzt einer schaut gerade super zu mir her. Die haben gerade kein Geweih. Der hat so ein bisschen, ich sag fast mal, wie so einen abgesägten Baumstamm, sage ich jetzt mal fast, hat er auf dem Kopf. So eine Platte in etwa. Also gerade kein Geweih, weil einfach das wächst jetzt erst wieder im Frühling bis zur Brunftzeit im Herbst.
Genau, das ist ja der natürliche Verlauf bei den Hirschen, dass sie eben das Geweih abwerfen. Das ist meistens so im Februar, März. Und dann schiebt ein neues Geweih nach, was dann auch über das Frühjahr hinweg wächst. Und ab ja, ungefähr Juli verfegen sie. Das heißt, auf dem Geweih ist so eine Basthaut, nennt sich das drauf, die auch wirklich mit Blutgefäßen versorgt ist. Und wenn sie verfegen, dann wird diese Basthaut runtergestrichen. Und dann haben sie zur Brunftzeit, dann im August, September, ein richtig schönes Geweih, wo sie den Weibchen präsentieren.
Okay, und deswegen war also die Sache klar, ihr müsst umziehen, wenn sie kein Geweih haben.
Genau, richtig. Also beziehungsweise es ist auch so, dass man nicht nur ohne Geweih transportiert, damit sie sich nicht verletzen, sondern auch, wenn eben die Tiere ein Bast sind, nennt man das. Also wenn das Geweih diese Basthaut außenrum hat, dann darf man auch nicht transportieren, weil diese Haut eben, wie gesagt, mit Blutgefäßen durchzogen ist und auch mit Nervenfasern. Und dann können die sich natürlich auch schnell verletzen und es tut weh.
Immer wieder faszinierend, finde ich, was ihr alles beachten müsst. Also da muss man ja auch koordinieren. Okay, ich habe hier Bauzeiten, dann habe ich wiederum genaue Zeiten, wann ich Tiere transportieren darf, damit es eben gut für sie ist und okay für sie ist.
Ja, also wir hatten jetzt zum einen die Hirsche, wann wir sie transportieren können. Zum anderen hatten wir aber auch noch die Schwierigkeit mit dem Bau. Also Schwierigkeit in dem Sinne, auch hier muss man drauf achten, wie ist die Witterung. Es darf kein Frost haben zum Beispiel, damit der Bodenbelag aufgetragen werden kann. Und wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch vorübergehend die Strauße auf dieser Anlage, weil wir das Problem hatten, dass wir eben die Hirsche nicht mit rüber transportieren konnten und aber mit der Baustelle noch warten mussten. Und dann hätte es mit der Baustelle weitergehen können. Und dann hatten wir so eine Zwischenphase, wo letztendlich keine Baustelle war und wir Tiere auf die Anlage hätten setzen können, aber das war nicht die richtige Zeit für die Hirsche.
Jetzt sind sie aber da und gewöhnen sich an die neue Anlage. Es ist schon auch ein bisschen eine ungewöhnliche Anlage mit sehr vielen Bäumen, also wirklich auch in der Mitte richtig viele Bäume nebeneinander und auch ein bisschen hügelig. Passt es zu den Hirschen gut?
Also es sind Waldbewohner, von dem her, wir haben ja hier auf der Anlage auch sehr viele Bäume. Es ist auch wirklich, also eine unserer schönsten, meiner Meinung nach, eine unserer schönsten Anlagen in Hellabrunn, weil es echt so, gerade morgens, wenn noch so ein bisschen Feuchtigkeit in der Luft ist und dann die Sonne drauf scheint, dann wirkt das echt wie so ein verzauberter Märchenwald. Also von dem her passt das auch ganz gut für die Hirsche, die eben auch in Waldgebieten leben. Wir mussten auch am Boden so ein bisschen was machen. Steine wurden abgesammelt, das Sandbad da wurde aufgeschüttet. Es wurde auch wieder eine frische Wiese angesät. Und da war es eben auch ganz wichtig, dass die Bäume erhalten bleiben und dass auch ja kein Bagger über die Wurzelbereiche der Bäume drüber fährt, damit die auch so bleiben, wie sie jetzt sind.
Sag noch mal einen Satz zu diesem ganzen Bau hier. Da ist ja auch noch ein Stall dran, das sind die Kuhne-Kuhne-Schweine.
Die mesopotamischen Dammhirsche sind ja eigentlich Tiere, die in kälteren Regionen auch leben. Das heißt, sie brauchen nicht zwangsweise einen Stall. Und wir haben aber trotzdem hier dieses Stallgebäude, wo zum einen eine Sandbox drin ist für die Dammhirsche, falls man doch irgendwie mal ein nicht so fittes Tier hat. Wir haben aber trotzdem diesen Stall und wir haben so ein bisschen überlegt, okay, was machen wir denn damit? Weil das ist ja jetzt kein neu gebautes Gebäude. Also das ist ja ein ziemlich alter Stall. Da gibt es verschiedene Gerüchte über dieses Gebäude.
Es gibt Gerüchte, lass uns teilhaben. Gerüchte klingt spannend.
Genau, es kursiert, dass das mal ein ehemaliges Pferdelazarett im Ersten Weltkrieg war. Ich habe jetzt aber mit unserer Bauleitung mal so ein paar Recherchearbeiten angestellt. Also 1974 haben wir einen Plan gefunden, wo das noch kein Gebäude da stand, das aber für Rothirsche gebaut wurde. Also von dem her, es kann sein, dass auf diesem Platz mal ein Pferdelazarett war, aber es ist nicht genau diese Holzbalken, die das schon damals getragen haben.
Aber trotzdem ein Platz ja auch mit Geschichte, deswegen versucht er den auch so ein bisschen zu erhalten.
Genau, also wir hatten jetzt eben diesen Stall, den wir wieder hergerichtet haben und hatten dann überlegt, was wir da noch dazusetzen können. Da kam die Idee, dass wir die Kuhne-Kuhne-Schweine, also wir haben ja in Mühlendorf unsere Weibchen und haben aber hinter den Kulissen unser Zuchtmännchen, unser Zuchteber gehabt, zusammen mit zwei Kastraten als Gefährten und hatten eben überlegt, ob wir die nicht da in diesen Innenhof eine schöne Anlage reinmachen können, wo die sich wohlfühlen und dann eben auch für die Besucher zu sehen sind.
Sind aber jetzt nicht verbunden, oder? Also es ist jetzt keine Gemeinschaftsanlage, dass die zusammen sind?
Nee, genau. Also die mesopotamischen Dammhirsche haben hier ihr Reich und die Kuhne-Kuhne haben ihr eigenes.
Was ist denn der genaue Unterschied jetzt zum europäischen Hirsch?
Ja, es ist immer so, mit Hirschen haben immer viele Leute irgendwie so den Eindruck, alle Hirsche schauen gleich aus. Aber wenn man ganz genau hinguckt, dann gibt es da schon durchaus Unterschiede. Also die mesopotamischen Dammhirsche haben eben immer im Winterfell dieses Graubraun. Und wenn im Sommer sie dann ihr Sommerfell kriegen, dann kriegen sie da deutliche weiße Punkte. Sie haben zum Beispiel auch keinen schwarzen Aalstrich, was jetzt der europäische Dammhirsch zum Beispiel hat. Das Geweih sieht auch ein bisschen anders aus. Das ist beim europäischen Dammhirsch mehr so schaufelförmig. Beim mesopotamischen Dammhirsch gehen wirklich der erste Geweihast direkt an dem Ursprung los am Kopf. So ein bisschen zackiger und nicht so ausladend.
Mehr Blitz als Schaufel.
Genau.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellabrunn.
Das sind ja wirklich auch besondere Tiere. Ich habe gelesen, die waren eigentlich schon fast ausgestorben.
Genau, also eigentlich galten sie schon als ausgestorben Mitte des 20. Jahrhunderts. Man hat dann doch noch eine kleine Population mit wenigen Tieren im Iran entdeckt. Und anhand dieser wenig entdeckten Tieren hat es auch der Herr von Opel, der auch den Opel-Zoo gegründet hat, geschafft, dass er drei Tiere nach Deutschland importieren konnte und dort auch mit ihnen gezüchtet hat, also angefangen hat. Und historisch bedingt ist demzufolge auch das Zuchtbuch, das EEP für den mesopotamischen Dammhirsch im Opel-Zoo.
Gibt es aber jetzt wieder genügend, dass man sozusagen zumindest sicher ist, dass die nicht in den nächsten Jahren aussterben?
Im Zoo schon. In der Natur gibt es immer noch nicht sehr viele. Also es gibt weiterhin eine kleine Population im Iran, die aber auch durch in Zoos geborene Tiere aufgestockt wurde durch Wiederansiedelung, also vor allem der Zoo Israel war daran beteiligt, der aber wiederum Nachzuchten auch aus dem Opel-Zoo bekommen hat. Und so ein paar kleine Orte gibt es auch noch, wo in begatterten Anlagen, also großen Anlagen, Tiere wieder angesiedelt wurden, aber so richtig in der Natur gibt es wirklich nur noch wenige.
ist ja auch wieder eine Aufgabe, so ähnlich ein bisschen wie bei den Przewalski-Pferden. Mhm. Ist da jetzt auch gedacht eigentlich, kann man im Zoo züchten, um sie dann irgendwie auszuwildern? Ist das auch wirklich der Plan?
Kann man, aber es gibt natürlich das Problem, wenn der natürliche Lebensraum von den Tieren nicht vorhanden ist, durch Zerstörung oder eben nicht durch Sicherung, dass die Tiere dort wirklich überleben könnten, weil sie sofort wieder abgeschossen werden würden zum Beispiel, macht es natürlich keinen Sinn, die Tiere dort wieder anzusiedeln. Also von dem her...
Jetzt sage ich mal wieder ganz laienhaft, ein Hirsch ist eine andere Art, aber könnte man jetzt den nicht auch sozusagen sogar in Deutschland auswildern? Oder wäre das irgendwie einfach nicht, wie es der Tierart gerecht wird?
Nee, also zum einen wäre das eventuell der Tierart in den Bedingungen nicht gerecht, zum anderen wäre es einfach eine Faunenverfälschung. Also gibt es ja auch teilweise, dass Tiere aus anderen Ländern bzw. anderen Kontinenten in Verbreitungsgebiete gebracht wurden, wo sie eigentlich natürlich nicht vorkommen. Und dann plötzlich Schaden angerichtet haben an der Fauna und Flora, die tatsächlich in dem Verbreitungsgebiet vorgekommen ist. Also man weiß da immer nicht, wenn man die Tiere dann plötzlich irgendwo hingibt, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, was das alles für Auswirkungen hat.
Also einfach ein Eingriff in die Natur, den man nicht wagen will und auch nicht wagen sollte.
Genau.
Und es sind jetzt aber wirklich drei Männchen, oder?
Genau, richtig. Es sind drei Männchen und da kommt natürlich auch gleich die Frage, Zuchtbuch, was bringen denn da drei Männchen? Die Hirsche sind ja in Haremsgruppen unterwegs, also einige Weibchen mit einem Männchen und mehrere Männchen zusammen funktioniert nicht, wenn es wirklich um die Fortpflanzung geht und Weibchen dabei sind, weil dann würden die sich streiten, kämpfen und der Stärkere dürfte sich dann nur fortpflanzen. Demzufolge müssen natürlich auch die männlichen Nachkommen irgendwo untergebracht werden, die innerhalb des Zuchtbuchs auf die Welt kommen. Und da freut sich der Zuchtbuchkoordinator immer sehr, wenn es auch jemanden gibt, der sagt, ja, überzählige Männchen, kein Problem, nehmen wir, weil die eben auch irgendwo hin müssen. Abgesehen davon ist ja auch die Aufgabe von so einem EEP nicht nur, dass die Tiere gezüchtet werden, sondern wir haben ja in den EEPs auch eine edukative Rolle, dass eben auf diese eine Art hingewiesen wird, die Besucher darüber informiert werden und sensibilisiert werden. Und das können wir natürlich auch mit Männchen. Sogar noch viel schöner, weil wenn sie ihr Geweih haben, dann sind sie noch mal beeindruckender.
Sieht man da immer Woche für Woche wahrscheinlich dann wirklich Veränderungen, oder?
Ja, doch. Also man kann quasi beim Wachsen zugucken.
Jetzt wird gerade fleißig mit dem Ohr gewackelt und gewedelt. Ist das so ein bisschen Fliegenvertreiben? Oder was macht man da? Hier ist doch noch gar nicht so viel fliegenmäßig los, oder?
Ja, ich glaube, da kitzelt so ein bisschen im Fell.
Da kitzelt.
Sind Fluchttiere, also von dem her schauen sie natürlich schon immer ganz besonders, wo sind jetzt welche Geräusche und auch wenn sie den Kopf am Boden haben und grasen, nehmen sie die Umgebung auf jeden Fall um sich wahr und man merkt es auch ab und zu, dass dann so ein Ohr in die eine Richtung gestellt wird und das andere in die andere. Aber das ist, glaube ich, gerade einfach, dass da was kitzelt.
Aber es sieht sehr lustig aus, manchmal einseitig, manchmal mit beiden Ohren. Ganz weitläufige Anlage hier natürlich beim Isar-Eingang, wo man von allen Seiten irgendwie die Hirsche beobachten kann.
Ja, es gibt sehr viele Einblicke auf die Anlage, was sehr schön ist. Und wir haben hier viele Tore natürlich auch, wo wir mit unseren Wirtschaftsgeräten reinfahren können müssen. Und da sind dann immer so Ketten davor, die Besucher total nerven, weil sie nicht direkt zu den Tieren ran können. Aber die sind mit Absicht da, weil wir schon so ein bisschen das Ding haben. Ist natürlich von Poing zum Beispiel sehr gewöhnt, dass die Tiere dort gefüttert werden können, was wir aber bei unseren Tieren einfach nicht möchten, weil wir deutlich mehr Besucher haben. Und wenn dann natürlich die Menge an Besucher alle füttern würden, dann hätten wir kugelrunde Hirsche, die nur noch Bauchweh hätten.
Da kann ich vielleicht noch den Hinweis geben, wen das noch mehr interessiert. Wir haben in Folge 88 von unserem Podcast mal wirklich eine ganze Folge über dieses Thema bitte nicht füttern gesprochen, warum das auch für das Wohl der Tiere so wichtig ist. Jetzt darf ich heute ausnahmsweise mal mit auf die Anlage und ich habe Verstärkung neben mir, die schon mit dem Eimer raschelt, nämlich Tierpflegerin Luzi Köhler. Und Luzi, was ist im Eimer?
Also wir haben hier eine Mischung aus Pellets und Kops und dazu haben wir noch ein bisschen Bierhefe gemischt. Bierhefe hat viel Vitamin A, das ist gut fürs Fell und für die Klauen.
Boah, genau. Und die kommen jetzt richtig nah, unglaublich, einen Meter noch Abstand, ganz schöne braune Augen.
Ja, die sind wirklich hübsch. Also momentan schauen sie ein bisschen zerfetzt aus für die Zuhörer, um die mal zu beschreiben, weil die gerade mitten im Fellwechsel sind.
Also oh ja, tatsächlich. Da links gerade sieht wirklich wie so ein, ich sag jetzt mal gemein, wie ein alter Teppich, den man dringend ausrangieren sollte, mit Löchern richtig drin. Aber ist nicht krank, sondern nur einfach Fellwechsel.
Ganz genau. Also ausrangieren tun wir die deswegen jetzt auch nicht. Wir warten jetzt einfach mal ein paar Wochen. Die können sich da ihr Fell auf der Anlage an den Bäumen oder an den Ästen ein bisschen abschuppern. Und dann im Mai ist das eigentlich durch und dann schauen sie wieder super schön aus und glänzen in ihrem Sommerkleid.
Schlecken schon mit der Zunge. Jetzt geht die Luzi gerade rüber und füllt es in die verschiedenen kleinen Behälter. Und ja, ich kann es ihnen nicht verübeln, sie nehmen lieber die Behälter, die weiter weg sind von mir.
Gehen wir mal ein Stück zurück, ja, dass sie entspannt hier an den Futterdruck, ja, dran können.
Absolut.
Die kriegen morgens in der Früh eine Ration und dann am Nachmittag eben nochmal die zweite. Da kommen sie dann eben auch ganz nah ran und wir können sie einfach nochmal ein bisschen beobachten, anschauen, wie sie laufen, wie sie drauf sind. Bei der Fütterung sieht man natürlich auch immer ganz gut die Rangordnung. Wer quasi als erstes an den Futtertrog dran darf und wer sich immer so ein bisschen streitet. Also klar, der als erstes dran geht, der hat natürlich auch als erster leer gefressen und klappert dann die anderen Futtertröge noch ab. Also da müssen die anderen dann schon schnell sein.
Ist da also auch zwischen denen eine klare Hierarchie?
Also wir haben auf jeden Fall einen ranghöchsten Hirsch. Das ist der Umeko.
Und die anderen heißen?
Pari und Wahab.
Und das war der mit dem schönsten Geweih?
Ja, genau. Der Umeko hatte auf jeden Fall das am schönsten ausgebildete Geweih im Vergleich zum Pari. Der ist schon ein bisschen älter, dem sein Geweih war relativ schwach. Man sagt zum Beispiel auch, dass so bis zum 10. Lebensjahr wird das Geweih immer prächtiger und ab dem 10. Lebensjahr bauen die dann quasi ab. Also da haben die dann einfach weniger Stangen und weniger Verästelungen und es wird an sich auch einfach von der Masse her geringer. Deswegen, die haben wir jetzt abgeworfen in den letzten 2 Wochen und wir behalten dann die Geweihe und wir wiegen die dann quasi auch, dass wir einfach selber sehen, okay, im Vorjahr hatte er ein bisschen schwereres Geweih und jetzt ist es zum Beispiel leichter geworden. Das heißt, wir können daran erkennen, dass er einfach ein bisschen abgebaut hat. Oder halt andersrum, wenn das Geweih schwerer wird, dass er einfach aufbaut und auch vom Futter her, dass die halt gut gefressen haben. Sowas erkennt man dann da.
Wie schwer ist so ein Geweih?
Zwischen 2 und 5 Kilo kann das schon mal werden.
Ist das für die jetzt auch noch mal so ein bisschen anders, jetzt wieder auf so einer ganz großen Anlage und auch tatsächlich wieder Besucherinnen und Besucher ja zu sehen? Jetzt waren sie eine Weile hinter den Kulissen. Wie ist das für die Tiere?
Also die Tiere haben sich an die neue Anlage echt schon ziemlich gut gewöhnt, finde ich. Die laufen auch die ganze Zeit rum und fressen die kleinen Keimlinge und das Gras und das Laub. Und die Kastanien, die gab es in der alten Anlage natürlich auch nicht, zumindest nicht in dem Maß. Aber für die ist das super. Und ja, mit den Besuchern, ich meine, sie haben ja einen ziemlich weiten Abstand.
Ist für Fluchttiere wahrscheinlich auch nochmal wichtiger als jetzt für andere?
Ja, absolut.
Was findest du jetzt an den Tieren besonders spannend?
Die sind einfach nett. Ich weiß nicht, ich finde sie einfach, wie sie schauen. Die haben so nette Augen. Haben auch ein bisschen eine Monobraue, wenn man mal genau hinschaut. Das macht sie so ein bisschen grimmig.
Ah, also praktisch so eine Augenbraue, die durchgeht,
ja,
gell?
Ja, voll. Das schaut total süß aus.
Süßgrimmig.
Süßgrimmig, genau. Aber sie sind auch echt sehr zutraulich und man muss auch sagen, sehr liebe Hirsche. Also wir haben die ja in der Brunft jetzt schon erlebt und die machen uns gegenüber gar nichts. Also die sind echt tolle Tiere.
Geht ja auch anders. Also Brunftzeit, glaube ich, da kann es auch ein bisschen heiß hergehen.
Ja, da kann schon mal krachen. Also so untereinander gibt es da schon auch mal Stress. Ist auch spannend zu beobachten. Ich meine, die verletzen sich ja nicht ernsthaft, sondern die toben sich halt ein bisschen aus, klären die Rangordnung.
Ich habe sie gerade jetzt auch sogar so Stirn an Stirn kurz gesehen, ohne Geweih dann natürlich in dem Fall gerade.
Ja, schon. Also sowas, das geht schon über das ganze Jahr. Aber in der Brunft, wenn sie dann das Geweih in voller Pracht haben, da schaut das natürlich nochmal beeindruckender aus. Und wenn die dann auch so aufeinanderprallen, das Geräusch, wenn das so klackt und so durch den Tierpark hallt, sage ich mal, ist schon schön.
Also das dann im Herbst wird es ja richtig laut auf der Anlage. Und die Zunge ist auch spannender, sage ich jetzt mal, als ich sie mir vorgestellt habe. Die ist so ganz schnell oft so, machen die so.
Wenn sie die Blätter so aufsammeln, gell?
Ja, irgendwie
ja,
schon.
Ja.
Eine zackige Zunge.
Zackige Zunge. So sind sie, unsere Hirsche.
Luzi, sonst noch Tipps? Wir holen ja immer super gerne Tipps von euch, Tierpflegerin. Auf was man besonders achten sollte, wenn man hier mal vorbeischaut?
Also wenn ihr im Herbst kommt, da ist ja die Brunftzeit von den mesopotamischen Dammhirschen. Da kann man ganz schön beobachten, die graben so Kuhlen mit ihren Geweihen in den Boden rein. Und das sieht man auch, wenn man genau schaut, auf der Anlage teilweise noch, dass da so Versenkungen drin sind.
Gegenteil von Maulwurfshügeln.
Ja, genau, ganz genau. Deswegen ist es hier so hügelig, weil die graben sich quasi selber so Kuhlen und in die urinieren sie dann rein und wälzen sich da drin, weil das riecht halt wahnsinnig gut für die Weibchen. Und im Gegensatz zum Rothirsch kann man vielleicht auch noch sagen, der Dammhirsch ist sehr, sehr faul. Also der geht nicht zu den Weibchen hin und sucht die sich aus, sondern der wälzt sich dann in seinem Urinpool und wartet, bis sie zu ihm kommen.
Okay, das ist auch mal eine Taktik. Also gut, im Moment ja keine Weibchen da, nee, aber sie wälzen sich trotzdem. Es könnte ja jemand kommen.
Ganz genau.
Dann vielen, vielen Dank dir, Luzi, dass du uns die Mesos noch so ein bisschen näher gebracht hast und auch so ein paar Tipps gegeben hast, auf was man mehr achten kann bei ihnen. Weil wirklich spannende Tiere.
Ja, gern geschehen. Hat mir Spaß gemacht.
Das war's dann also auch von Mir ist ein Tier für diesmal. Also klare Empfehlung, wenn ihr beim Isar-Eingang reinkommt, nicht schnell weiter, sondern ganz langsam machen und hier die Hirsche beobachten. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir ist ein Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.